SRF 3.
Das Geschäft mit dem Tod. Der Gründer der Sterbehilfeorganisation Dignitas hat nicht selbstsüchtig gehandelt, urteilt das Bezirksgericht Uster. Die Warnung vor dem gefrorenen Regen.
Wo hagelt es in der Schweiz und wie groß sind die Hagelkörner?
Wenn man das nur wüsste, die Universität Bern sucht nach einem kurzfristigen Hagelwarnsystem. Die Hoffnung auf einen Neuanfang. Nach Jahrzehnten unter Robert Mugabes Herrschaft verspricht Simbabwes Opposition nun eine andere Zukunft. Die Wahlkampfreportage gibt's hier im Info 3. Heute mit Karin Britsch. Hat er aus selbstsüchtigen Motiven gehandelt und seinen Klienten zu viel Geld verlangt fürs Sterben? Diese Frage musste heute das Bezirksgericht Uster im Fall von Ludwig Minelli klären, dem Gründer der Sterbehilfeorganisation Dignitas. Und das Gericht kommt zum Schluss, nein, hat er nicht. Einzelheiten von Christoph Brunner.
Am Anfang stehen drei Frauen aus Deutschland, die in den Jahren 2003 und 2010 in die Schweiz gekommen sind, um zu sterben. Alle drei haben sich für einen Freitod mit Hilfe von Dignitas entschieden, weil aktive Sterbehilfe in Deutschland verboten ist. Dignitas besorgte ihnen jeweils bei einem Schweizer Arzt die Rezepte für das Medikament Natriumbentobarbital, das bei einer Dosis von 15 Gramm zum Tod führt. Diese Art der Sterbehilfe, wie sie Dignitas anbietet, ist in der Schweiz nicht verboten. Außer die Sterbehilfe erfolgt aus selbstsüchtigen Motiven, so Staatsanwalt André Gnehme.
Selbstsüchtige Motive haben einfach in der Sterbehilfe nichts zu suchen. Und die sind da vorliegend gegen.
In der Hauptverhandlung vor zwei Wochen hatte der Staatsanwalt erklärt, in einem Fall habe Dignitas-Chef Minelli persönlich bei mehreren Ärzten interveniert, bis ihm einer das Rezept für das Sterbemittel ausstellte, obwohl die betreffende Frau gar nicht sterbenskrank gewesen sei. Minelli habe dies getan, weil die Frau Dignitas nach ihrem Tod mehr als 100.000 Franken vermacht habe. Das Bezirksgericht Uster weist dies in seinem Urteil zurück. Die Frau habe den festen Willen gehabt, zu sterben. Minelli habe ihr geholfen, dass sie ihren Willen umsetzen konnte. Das sei nicht verwerflich. Und auch der Vorwurf, Dignitas verlange zu viel Geld für die Sterbebegleitungen, lässt sich gemäß dem Gericht nicht beweisen. In den drei angeklagten Fällen hatte Dignitas jeweils Rechnungen von über 10.000 Franken ausgestellt. Damit mache Dignitas ein Geschäft mit dem Tod, fand die Staatsanwaltschaft, denn die tatsächlichen Kosten für eine Sterbebegleitung seien nur etwa halb so hoch. Das Gericht kam bei seinen eigenen Berechnungen aber auf weit höhere Kosten. Unter dem Strich bleibe Dignitas jeweils nur ein geringer Überschuss. Und es sei legitim, dass mit diesem Überschuss unter anderem auch der Lohn von Dignitas-Chef Ludwig A. Minelli bezahlt werde. Dieser sei mit bis zu 130.000 Franken pro Jahr angemessen, fand das Gericht und sprach deshalb den 85-Jährigen in allen Punkten frei. Minelli, dem eine Prozessentschädigung von 135.000 Franken zugesprochen wurde, wollte das Urteil nicht kommentieren. Dafür erklärte der unterlegene Staatsanwalt André Gnehm:
Wir sind natürlich auch klar der Meinung, dass das Gericht unsere Argumente zu den selbstsüchtigen Beweggründen zu wenig Gewicht beigemessen hat. Und von dem her tun wir also berufliche Ernsthaft in Erwägung ziehen.
Das heisst, sehr wahrscheinlich muss sich bald das Zürcher Obergericht mit der Frage befassen, wie hoch die Rechnung für einen begleiteten Suizid sein darf.
Und jetzt zu Dominik Rolle und den wichtigsten Nachrichten des Nachmittags. Zuerst geht es um verschmutztes Trinkwasser in mehreren Zürcher Gemeinden.
Wegen der Unwetter der vergangenen Tage ist das Leitungswasser in den Wehntaler Gemeinden Schöfflisdorf, Oberweningen und Schleinikon derzeit ungenießbar und muss deshalb abgekocht werden. Das gelte noch bis mindestens Sonntag, teilen die Gemeindebehörden mit. Das Leitungswasser solle auch nicht zum Zähneputzen oder Waschen von Gemüse und Salat verwendet werden. Immer mehr Geschäfte werden heute im Internet abgewickelt. Deshalb wird es immer wichtiger, dass Geschäftspartner sich im Internet sicher identifizieren können, etwa mit einem digitalen Identitätsnachweis. Der Bundesrat will nun die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen und hat dem Parlament dazu eine Botschaft geschickt. Gemäß dem Vorschlag sollen private Anbieter ein Format für einen solchen Identitätsnachweis entwickeln. Die Identität prüfe aber der Staat, sagte Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Das Gesetz lässt keinen Zweifel. Auch bei den elektronischen Identitätsdiensten ist und bleibt es der Staat, der die Existenz einer Person und ihrer Identitätsmerkmale, wie also Name, Geschlecht oder Geburtsdatum, prüft und dann nach dieser Prüfung amtlich bestätigt.
Jeder einzelne Bürger habe dann die Gewissheit, dass sich niemand etwa bei der Bank oder den Behörden unter der falschen Identität ausgeben könne, so Sommaruga weiter. In Italien ist die neue Regierung aus 5-Sterne-Bewegung und Lega vereidigt worden. Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Juristen Giuseppe Conte als Regierungschef bestätigt und auch dessen Minister vereidigt. Cinque Stelle-Chef Luigi Di Maio wird Arbeitsminister, Lega-Chef Matteo Salvini übernimmt das Innenministerium. Nun muss sich die neue Regierung noch einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Dies gilt jedoch als Formsache, da Cinque Stelle und Lega sowohl in der Abgeordnetenkammer als auch im Senat eine Mehrheit haben. Nun ist klar, wer neuer Trainer des Schweizer Fußballmeisters IBE wird. Es ist Gerardo Seoane, der bisherige Luzern-Trainer. IBE teilt mit, dass der 39-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2021 unterschrieben habe. Seoane löst bei den Young Boys Adi Hütter ab. Das Traineramt in Luzern hatte der schweizerisch-spanische Doppelbürger im Januar übernommen. Die Börsendaten von Sixt. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.635 Punkten plus 2,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,8%. Der Euro wird gehandelt zu 1.1527 Franken und der Dollar aktuell zu 98,82 Rappen. Das Wetter. Vielerorts gibt's einen freundlichen Feierabend. Es regnet oder gewittert nur stellenweise. Morgen lösen sich die Hochnebelfelder rasch auf. Häufig scheint die Sonne. Gewitter entladen sich am Nachmittag höchstens lokal. Die Temperatur erreicht 24 bis 28 Grad.
Info 3 Abend.
Hagelfelder weiß wie Schnee. Gestern und vorgestern haben Gewitter mit Hagel verschiedene Regionen der Schweiz kurzfristig in Winterlandschaften verwandelt. Die Schäden gehen in die Millionen. Was kann man da tun? Früher schossen Bauern Silberjoid-Raketen in die Gewitterwolken und versuchten so, den Hagel abzuwehren. Heute setzt die Wissenschaft auf andere Methoden, auf Mengen von Daten. Inlandredaktorin Sabine Gourget.
So tönte es in den letzten Tagen oft. Gewitter, Hagel, Eiskörner, die vom Himmel fallen und Schäden anrichten. An Pflanzen, Autos, Gebäuden.
Es ist durchaus so, dass die Schweiz einer der Hagel-Hotspots Europas ist.
Sagt Olivia Rompainen. Sie ist Professorin für Klimafolgenforschung an der Universität Bern. In der Schweiz hagelt es so oft, weil in den Bergen verschiedene Luftschichten aufeinanderprallen. So kann sich Hagel bilden. Die Klimaforscherin will wissen,
wo hagelt es in der Schweiz und wie groß sind die Hagelkörner?
Die Größe der Hagelkörner ist zentral, denn je größer das Hagelkorn, desto größer das Schadenspotenzial. Es gibt bereits den Wetterradar von Meteo Schweiz, der anzeigt, wo es gerade hagelt. Doch das reicht nicht, um den Hagel zu verstehen, sagt Urs Germann, Leiter Radar- und Satellitendaten bei Meteo Schweiz.
Wir brauchen dringend Messungen am Boden, die uns sagen, wie groß ist der Hagel am Boden, wie ist die Korngrößenverteilung, gab es viele Hagelkörner, nur wenige Hagelkörner, von welcher Größe.
Darüber soll nun ein neuartiges Messnetz Aufschluss geben. Olivia Rompainen und ihr Team bauen im Moment zusammen mit Meteo Schweiz ein systematisches Hagelmessnetzwerk auf, welches erstmals den Hagel am Boden messen soll. 80 Sensoren werden dazu aufgestellt, die ersten in ein paar Wochen in bekannten Hagelregionen wie dem Emmental und dem Entlebuch, später dann auch im Jura und im Südtessin. Diese Sensoren messen die Größe der einzelnen Hagelkörner und auch die kinetische Energie, die Wucht, mit der sie am Boden aufschlagen. Olivia Rompainen sagt,
«Wir hoffen natürlich, dass wir bereits diesen Sommer einige Treffer haben, dass also Hagelzellen über die Sensoren ziehen und wir auch Daten erhalten.
Daten vom Hagelschlag am Boden. Diese werden dann zusammen mit den Radardaten von Meteo Schweiz und den Rückmeldungen der Bevölkerung analysiert.
Damit können wir dann in Zukunft aus den Wetterradardaten die Hagelzellen noch besser detektieren in der Rechtzeit und damit Kürzesfristwarnungen verbessern.
Mehr Zeit also, um das Auto noch vor dem Hagelschlag in die Garage zu stellen oder um die Bauern besser vorwarnen zu können und damit auch die Versicherungen zu entlasten.
Info 3 Abend.
38 Jahre war Robert Mugabe an der Macht. Letzten November wurde der Präsident Simbabwes entmachtet nach einem Putsch. Nun ist das Land mitten im Wahlkampf. Mugabes Nachfolger und Parteikollege Emmerson Mnangagwa muss sich im Sommer zur Wahl stellen. Viele Menschen hoffen nun, nach so langer Zeit unter derselben Parteiherrschaft, auf einen Neuanfang. Und für viele ist das nur mit der Opposition möglich. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den MDC. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier hat eine MDC-Wahlveranstaltung besucht.
Es scheint wie eine Mischung aus Fußballfans und Kirchengängern. Ein paar hundert Leute sitzen auf dem Boden unter Bäumen in Mondoro Mubaira, einem Dorf 3 Stunden von der simbabwischen Hauptstadt Harare entfernt. Rot gekleidet in den Parteifarben des Movement for Democratic Change, MDC, preisen sie dessen Anführer Nelson Chamisa, klatschend, Arme schwenkend, Vuvuzela blasend. Etwas abseits sitzt Biula Gambisa. Ihre Erwartungen an die Opposition, sollte diese die Wahlen im Sommer gewinnen, sind gelinde gesagt beträchtlich.
We are expecting a new Zimbabwe. Please, a new everything, new. Jobs, healthy, free education.
Jobs, ein funktionierendes Gesundheitssystem, Gratisbildung.
Everything.
Schlicht alles. Ihre Anliegen sind nachvollziehbar. ZANU-PF, die Partei von Robert Mugabe, hat der Zimbabwe in den wirtschaftlichen Abgrund gezogen. Die Arbeitslosigkeit im Land ist hoch, das Gesundheitswesen marode. Nun soll es die Opposition richten. Oppositionsführer Nelson Chamisa kommt unter Jubel im Dorf an. Chamisa, 40 Jahre jung, Ex-Minister, Nachfolger der verstorbenen MDC-Galionsfigur Morgan Tsvangirai. Die Erwartungen an Chamisa sind groß, die Erwartungen an Wahlen, bei denen er eine Chance haben könnte, aber klein. Chris und Marlene Makumbe sehen dem Treiben aus der Ferne zu. Und ihre Hoffnungen auf freie und faire Wahlen sind sogar winzig.
Wir sind Cheaters.
They are political criminals.
Sie sind Betrüger, Kriminelle. Wahrscheinlich hat die Regierung das Wahlresultat schon ausgemacht. Das wäre nicht das erste Mal. Das wäre tatsächlich nicht das erste Mal. Bei den Wahlen unter Robert Mugabes Herrschaft kam es zu Wahlbetrug, Einschüchterung, Toten. Doch die Opposition weiß, das jetzt ist ihre Chance. Und so legt sich MDC-Anführer Nelson Chamisa ins Zeug und spricht, nein, eher predigt, eine Stunde lang. Schließlich ist nun der Moment gekommen, wo ein Regierungswechsel in Zimbabwe möglich scheint. Es wäre der erste nach der Unabhängigkeit vor 38 Jahren.
Die Reportage aus Zimbabwe von Anna Lemmenmeier gehört hier im Info 3. Im Studio waren Yvonne Lambricker und Karin Britsch.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.